Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, lieber Sven, herzlich willkommen zu Folge 29 von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Das hast du aber sehr schön gesagt, lieber Andi. Und auch ich begrüße natürlich alle Hörerinnen und Hörer und freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und zuhört.
Weißt du, warum ich das so sage? Weil ich in einer ganz feierlichen Stimmung bin. Vor 6 Monaten ist ein kleines Baby zur Welt gekommen.
Oh ja, ich war dabei.
Das haben wir gemeinsam im Podcast-Kreissaal haben wir das zur Welt gebracht. Wir haben die Nabelschnur durchschnitten und haben es schreiend in die Welt geschickt. Und jetzt nach 29 Folgen, 29 Gästen und 6 Monaten sind wir immer noch dabei. Und ja, es ist eigentlich ziemlich irre, ne?
Es ist wirklich, also ich dachte am Anfang wirklich, ich weiß noch am ersten Tag, als wir mit der ersten Folge online gegangen, dass man wirklich so stündlich reingeschaut hat, okay, wie viele haben es jetzt gehört, wie viele haben es jetzt gehört und sich über jede 5 weiteren Zuhörer da mächtig gefreut hat. Also es war man ganz aufgeregt und natürlich die ersten Kritiken bekommen und sowas, das war schon, oder Lob natürlich auch, war schon spannend. Und ja, ich hätte ehrlich nie gedacht, dass wir dahin kommen, wo wir jetzt sind, vor allem auch nicht so schnell. Also natürlich hatte ich auch die Idee, dass wir vielleicht nach 6 Monaten hier nur noch zusammensitzen und ein paar Freunde einladen, weil sonst keiner mehr zuhört. Aber nee, wir haben echt tolle Gäste. Ich finde, wir hatten sehr, sehr spannende, interessante Folgen und wir haben Zuhörer. Und darüber freue ich mich am meisten. Und
du bist ja etwas überrascht wahrscheinlich auch, dass du es so lange mit mir ausgehalten hast.
Ja, also ich habe dich, glaube ich, nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Also früher war es ja so, also du saßt in Hamburg, ich in Frankfurt. Wir waren höchstens mal auf Reisen zusammen, auf Business-Trips, natürlich auch in China. Aber jetzt, ja, nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt und ich will das mal so stehen lassen.
Wenn du das so sagst, von einer ganz anderen Seite, da fahren in meinem Kopf gerade 5 verschiedene Züge in 5 verschiedene Richtungen ab. Aber auch ich lasse das mal so stehen. Bin auch super happy, dass wir es geschafft haben, immer noch irgendwie mit Hin und Weg online zu sein. Tolle Gäste, interessante Themen. Ja, weiter so. Wenn wir darüber reden, dass das 6 Monate ist, klingt so, als ob wir wirklich über die Antike reden, als ob wir so in die Geschichte zurückkommen. Dabei sind das echt nur ein paar Monate und wir haben echt schon sehr, sehr coole Gäste gehabt und tolle Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns wöchentlich schreiben, uns Zuspruch geben. Also tolle Sache.
Na, jetzt von der Feierei mal abgesehen, wir haben auch lange nicht mehr über Aktuelles gesprochen, oder? Da ist ja doch in den letzten Wochen viel passiert. Es gibt die Einreisesperre für Menschen aus, tolles Wort, wie ich finde, Mutationsgebieten. Vielleicht wollten wir den Engländern auch nur ein bisschen wehtun, weil sie aus der EU
Ja, aber es sind ja nicht nur die Briten, ne? Es ist Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien sind alle zu Mutationsgebieten deklariert worden. Das klingt ja ein bisschen nach Zombie-Film, ne? So als ob das wirklich so Gebiete sind, die einmal irgendwie ganz groß mit Stacheldraht irgendwie umrandet worden sind, die Menschen dort nicht raus dürfen, weil sie sonst mutieren und hier bei uns einmarschieren wie Zombies.
So ein bisschen Walking Dead-mäßig, ja. Und das nimmt auch kein Ende, genauso wie die Walking Dead-Serie. Ich glaube, die gibt es immer noch. Und die Pandemie nimmt auch kein Ende. Ja, heißt natürlich für die Reisenden, dass wenn sie zurückkommen, dass man sich ganz genau informieren muss, wie die Test- und die Einreiseregeln für Deutschland gerade sind. Und das ist ja auch von Land zu Land unterschiedlich. Es gibt Mutationsgebiete, es gibt Hochrisikoländer, auch da hat sich, glaube ich, jetzt was getan, Andi.
Genau, Namibia und Ecuador zum Beispiel, die ja bislang als relativ sicher galten, mit relativ niedrigen Inzidenzwerten der Covid-19-Pandemie, sind mittlerweile, für diesen mittlerweile Reisewarnungen ausgesprochen worden. Auch da greifen dann die Quarantäneregeln entsprechend. Also wichtig, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, man sollte sich gut informieren, wenn man unterwegs ist. Es gibt zwar mittlerweile in der EU, also für den Schengen-Raum, eine ansatzweise einheitliche Regelung, was Quarantäne, PCR-Tests etc. angeht. Aber es ist immer noch komplizierter, als man sich das denkt und als man sich wünscht. Also wer noch reist, wer auf Reisen ist, wer unseren Podcast auf Reisen hört, wir wissen, das machen einige, die in solchen Ländern jetzt unterwegs sind. Informiert euch und wir wünschen euch, wenn ihr unterwegs seid, eine gute und gesunde Heimreise.
Ja, auf jeden Fall. Also kommt ohne Mutation wieder. Ja. Zurück. Wollen wir noch kurz über das, nennen wir es doch beim Namen, wollen wir kurz über das Impfdebakel reden, denn nichts anderes ist es in meinen Augen. Also ich finde, um das vielleicht ein bisschen zu erweitern. Ich finde, wir hatten einen Deal mit der Bundesregierung. Also der Regierung fiel am Anfang nichts anderes ein als ein Lockdown und hat uns gesagt, naja, passt auf, haltet die Füße still. Wir haben im Moment keine andere Lösung, aber wir kümmern uns um die Lösung, die da Impfstoff heißt, und wir fördern Unternehmen, dass dieser Impfstoff bald hergestellt werden kann. Und so lange bitten wir euch irgendwie Ruhe zu bewahren und ja, zu Hause zu bleiben und Kontakte einzuschränken und so weiter und so fort. Und ich finde, wir haben das eigentlich relativ gut gemacht. Und das war halt so der Deal, ne? Die Regierung kümmert sich um den Impfstoff und wir sind so lange ruhig. Jetzt gibt's den Impfstoff und irgendwie merkt man, die Regierung hat sich vielleicht doch nicht so gut um den Impfstoff gekümmert, wie man das so erwartet hätte. Und ja, man merkt halt auch, die Leute sind jetzt doch ein bisschen unzufriedener, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Heute war irgendwie eine Schlagzeile, dass vielleicht Spritzen ausgehen könnte. Wir haben noch nicht mal angefangen mit dem richtig zu impfen und jetzt haben wir schon Sorge, dass unsere Spritzen ausgeht. Hätte man nicht schon im Sommer letzten Jahres irgendwie damit rechnen können, dass wir sowas vielleicht brauchen zur Impfung? Also ich könnte mich aufregen, aber man könnte lange darüber diskutieren und das war jetzt meine Meinung und ich glaube, tiefer will ich auch gar nicht gehen, aber es ist schwierig, weil es ja auch den Tourismus eigentlich so sehr betrifft.
Dazu meine Schlagzeile der Woche und ich zitiere Angela Merkel, die das zu Gesundheitsminister Jens Spahn gesagt hat, zumindest hat die Bild das so betitelt, sagte: Jens, jetzt keine Emotionen. Damit musste sie ihn wohl im Impfgipfel zurückpfeifen. Jens, jetzt keine Emotionen. Sven, Emotionen ein bisschen zurückschrauben. Aber es ist natürlich sehr schwierig für die Touristik im Moment nicht emotional zu werden, denn dieses, was du ein Impfdebakel nennst, ist natürlich eine absolute Bremse für die Perspektive der Touristik, aber natürlich auch für alle unsere Verwandten, ne? Unsere Seelen- und Artverwandten in der Gastronomie, in der Eventbranche. Ja. Denn je länger dieses Thema Impfen sich hinzieht, für die Leute, die sich impfen lassen wollen und denen ein Angebot gemacht werden kann, desto länger wird es auch dauern, dass sich wieder berufliche und wirtschaftliche Perspektiven ergeben. Und von daher ist das alles etwas tragisch. Und es ist nicht so einfach, sich nicht aufzuregen. Ich sage dennoch, Jens, jetzt keine Emotionen.
Ja, wie gesagt, ich habe meine Meinung dazu gesagt und ich könnte jetzt viel mehr sagen, aber ich versuche mal, meine Emotionen im Zaum zu halten.
Es gibt aber auch gute Nachrichten, zumindest für unseren Podcast, denn diese Folge hat zum ersten Mal einen echten und richtigen Sponsor und wir sind sehr froh, dass wir diesen Sponsor gefunden haben, denn man kann nicht nur von Ruhm und Ehre alleine leben. Nein, wir haben einen Sponsor gefunden, hinter dem wir auch 100% stehen und ja, das ist auch die allererste Folge von Hin und Weg, in der wir einmal Werbung haben. Und ich sage, wir hauen das jetzt einmal raus und ja, ich bin gespannt, wie die Reaktion der Hörerinnen und Hörer ist. Werbung. Ja, dies ist unsere erste Werbung, aber es ist eine, die wir 100 pro vertreten. Nicht nur, weil die Vietnam Airlines in allen Klassen ein tolles Produkt hat. Nein, wir kennen dieses Produkt persönlich. Und die Flotte dieser Airline ist modern und fliegt auf der Langstrecke mit den modernen und energieeffizienten Maschinen wie dem Boeing 787 Dreamliner oder dem A350 von Deutschland direkt nach Vietnam.
Und zwar fliegt sie als einzige Fluggesellschaft bislang ab Frankfurt nonstop nach Vietnam. Die Skytrax-zertifizierte 4-Sterne-Anlage bietet Verbindungen zu über 52 Zielen in 17 Ländern. Die Fluggäste profitieren von optimalen Anschlussverbindungen zu über 20 Inlandszielen und weiteren Destinationen in Indochina, Asien oder natürlich auch weiter nach Australien. An Bord der jungen und modernen Flotte von 93 Flugzeugen bietet die Airline den Fluggästen einen hohen Qualitätsstandard mit Komfort, ausgezeichnetem Service und freundlichem Kabinenpersonal, selbstverständlich.
In der Sven-Klasse, also der Business Class in 121 Bestuhlung, erwarten dich neben einem garantierten Gangplatz erlesene Speisen, feinste Weine und sogar Signature Cocktails. Dazu ein Service, der keine Wünsche offen lässt. Wenn Sven schlafen will, reicht ein Knopfdruck, um seinen Sitzplatz in ein flaches Bett zu verwandeln. Naja, was soll das denn? Ich bin hier gar nicht erwähnt.
Doch, natürlich wirst du auch erwähnt, nämlich mit deiner eigenen Klasse, der Andi-Klasse. Und ihr ratet es, die Economy-Klasse. Auch sie bietet einen herzlichen Service mit einer exquisiten Menü- und Speiseauswahl, einem eigenen Entertainment-System, Dockingstation für Laptop und Smartphones und, sehr wichtig, natürlich gemütlichen Sitzen. So kann auch Andi gut schlafen und von der mehrfach preisgekrönten und bequemsten Premium-Economy-Klasse über den Wolken träumen, in der er vielleicht auf dem Rückflug Platz nehmen darf. Denn spontane Upgrades sind noch während des Check-ins für einen schmalen Taler bei Verfügbarkeit möglich.
Na gut, egal in welcher Klasse ihr reist, es ist selbstverständlich, dass die Airline höchste internationale Sicherheitsstandards erfüllt. Und weitere Informationen findet ihr natürlich auf der Webseite der Vietnam Airlines unter www.vietnamairlines.com.
Dort könnt ihr natürlich auch direkt buchen und euch schon während des Fluges mit Vietnam Airlines auf köstliches Essen, die Sonne, den Strand und viele, viele Abenteuer in Vietnam oder Indochina freuen.
Werbung. Ja, wir haben heute ein interessantes Gespräch vor uns. Wir reden mit dem CEO der TUI Deutschland GmbH. Ein sehr interessanter Mann, finde ich. Für mich ein Visionär, der auch sehr streitbar ist, der sich auch gerne streitet. Und jemand, der sich auch innerhalb seines Konzerns sehr streitbar gemacht hat mit den Ideen, die er vorträgt. Er ist ein, glaube ich, kann man sagen, ein Vorreiter, was digitalen Vertrieb angeht. Hat sich da auch innerhalb seiner Firmenstruktur nicht immer nur Freunde mitgemacht. Aber ich finde es ganz spannend, was er macht und auch wie er das vorantreibt. Also ich bin echt gespannt, was er uns heute erzählen wird. Und ich bin auch gespannt, was er zum Thema Kerosinsteuer und den Themen, die wir letzte Woche mit Annika Rittmann von Fridays for Future besprochen haben, was er zu diesen Themen sagen wird, weil da hoffe ich, können wir ihn vielleicht auch ein bisschen drauf festnageln.
Ja, prinzipiell habe ich dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Das hast du alles sehr schön zusammengefasst, lieber Andi, wie immer. Und jetzt freuen wir uns einfach auf den heutigen Gast.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Er ist CEO eines Unternehmens, was man in Deutschland ja eigentlich nicht vorstellen muss. Ne? TUI Deutschland, den führenden Reiseveranstalter Deutschlands, kennt jeder. Neben der Hauptmarke TUI zählen natürlich auch die Preiswertmarke 12Fly, der Luxusanbieter AirTours, die Last-Minute-Veranstalter L-Tour und auch TUIfly gehört zur TUI Deutschland-Gruppe. Er selbst ist gebürtiger Pole, kam aber schon als junger Mann nach Deutschland und hat, obwohl er fast noch ein junger Mann ist, eine illustre Karriere in der Touristik hinter sich, bei der er unter anderem Chef von TUI in Polen wie auch CEO bei L-Tour war. Wir freuen uns wirklich sehr, dass er sich heute Zeit genommen hat, mit uns zu reden. Herzlich willkommen, Marek Andrischak. Hallo, Herr Andrischak. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Wir haben natürlich auch im Vorfeld ein bisschen recherchiert. Unter anderem waren wir auch auf Ihren Social-Media-Kanälen. Dort beschreiben Sie sich selbst als pragmatischen Problemlöser. Das haben Sie auf jeden Fall vor Covid-19 geschrieben. Rechnen aber auch davon, dass Ihre Berufung bei TUI ist, Grenzen im positiven Sinne zu überschreiten. Die Pandemie hat Ihnen sicherlich einige Grenzen aufgezeigt. Ja, erste Frage, wie geht's Ihnen? Wie geht es TUI Deutschland?
Fange ich mit mir persönlich an. Mir geht es erst einmal ganz gut eigentlich. Natürlich muss man da ein bisschen unterscheiden zwischen dem privaten Ich und dem beruflichen Ich. Und im privaten Ich geht es mir gut bis sehr gut, war sogar. Kinder sind gesund, alle um mich herum sind gesund, meine Eltern sind gesund, mein Bruder ist gesund. Und alle auch mit ihrem aktuellen Lebensabschnitt zufrieden bis sehr zufrieden. Und damit geht es mir erst einmal gut. Ich bin auch, kann mich auch zu dieser Menge zählen, der mit meinem Lebensabschnitt grundsätzlich erstmal zufrieden ist. Beruflich ist natürlich die Zeit jetzt, man kann schon knapp von 12 Monaten sprechen, extrem herausfordernd, extrem schwierig. Die Schwierigkeit besteht insbesondere daran, dass man nicht weiß, wann diese Phase zu Ende geht. Wir machen uns immer größere Hoffnung, dass wir das Ende absehen. Allerdings auch da schwanken die Gemüter, auch meins, jetzt zwischen, okay, ist das jetzt in 3 Monaten vorbei oder sind es doch 6? Und damit geht es der TUI Deutschland aktuell definitiv nicht sehr gut. Das kann ich nicht behaupten. Mitarbeiter sind verunsichert. Ob das der gleichen Fragestellung, die ich gerade erwähnt habe. Wir fahren etliche Programme zur Liquiditätssicherung, zur Kostensenkung, aber auf der anderen Seite auch zur Behauptung am Markt. Und das erfordert alle sehr viel Kraft, sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Energie und wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr als in den 12 Monaten davor. Und daher ist gewisse Anspannung da und das schlägt so ein bisschen ab das Gemüt.
Sie haben jetzt gerade schon kurz den Ist-Stand 2021 in die Perspektive für das Jahr angesprochen. Das ist keine leichte Perspektive. Die Touristik lief ja bis 2020 wirklich sehr gut. Wir hatten ja alle irgendwo so ein bisschen goldene Jahre hinter uns. Und die Strategie der TUI, alle einzelnen Glieder der Wertschöpfungskette in die Konzernstruktur einzubinden, drückt sich ja auch in der Struktur von TUI Deutschland aus. Also Sie leiten ja in dem Sinne nicht nur einen Reiseveranstalter mit einem sehr extensiven Reisebüronetzwerk, sondern TUI Deutschland ist ja im Besitz einer Airline und diverse Hotelketten etc. etc. Und in so einer Krise sind ja dann logischerweise auch alle Teile dieser Wertschöpfungskette anfällig. Gibt es da strategische Überlegungen, sich zu verändern? Oder was sind generell Ihre strategischen Überlegungen auch über 21 hinaus?
Natürlich haben wir eine strategische Überlegung, dass die haben wir sehr klar formuliert innerhalb meiner ersten 6 Monate, als ich hier in Hannover wieder aufgetaucht bin. Und wir haben gesagt, dass wir klar in diesem traditionellen Reiseveranstalter-Segment unser Marktanteile ausbauen wollen. Das geht insbesondere durch Portfolioausweitung, aber auch durch ganz klare Kostenkontrolle und durch Nutzen der Automatisierungs- und Digitalisierungschancen. Das haben wir auch weitgehend umgesetzt, indem wir bereits im Sommer 2019 ein Programm innerhalb der TUI Deutschland angekündigt haben, das auf die Automatisierung abrichtete und abzielte. Und da haben wir lange gute, sehr gute Gespräche mit unseren Mitbestimmungsgremien geführt und wir haben es umgesetzt. Das heißt, wir haben es noch hinter uns und haben unsere Kostenbasis sehr, sehr deutlich und knapp 30% abgesenkt. Das schon quasi, wie gesagt, haben wir hinter uns, deswegen hilft das uns jetzt in dieser Zeit. Das zweite wichtige, der zweite wichtige Teil der Strategie war, im Modulargeschäft und im Online-Geschäft stärker zu werden. Sie wissen, Sie beide und ich vermute auch viele Zuhörer wissen, dass das traditionelle Reiseveranstaltergeschäft in Deutschland alles andere als online-affin ist. Da habe ich gewisse, sage ich mal, Vorbehalte gegen diesem alten Geschäftsmodell, weil ich einfach nicht glaube, dass es zukunftsfähig ist. Ich weiß, dass es eine sehr emotionale Diskussion ist. Sollen sich die Reiseveranstalter aufs Web konzentrieren, auf den Vertrieb über Websites oder sollen sie es nicht? Ich bin der Meinung, dass wenn wir es nicht tun, wir unsere Reisebüros in den Stich lassen. Also genau umgekehrte Denke als die mir oft begegnet seitens der Reisebüropartner. Und zwar, wenn wir uns nicht dem Online-Kanal zuwenden, werden wir schwächer, werden wir noch stärker durch Portale bedrängt und am Ende des Tages kollabiert das System und damit kollabieren auch die Reisebüros. Das ist aber das zweite Komponente und online das dritte, ganz wichtig auch ebenfalls, die Transformation weg vom Produzenten und hin zum Vermarkter. Und alle diese drei Felder bearbeiten wir. Da kommt noch eine Airline vor. Sie wissen auch, das ist in den Medien gerade in den letzten Wochen sehr prominent gewesen, dass wir unseren Konflikt, den wir dort haben, um die Reduzierung der Flotte ausleben aktuell. Aber auch ein paar Konflikte muss man ausstehen und versuchen, die Flotte von 39 Flugzeugen auf 17 zu reduzieren. Also nicht nur versuchen, wir tun es. Allerdings versuchen, das mit möglichst einvernehmlicher Lösung zu erzielen, was aktuell herausfordernd scheint, aber nicht unmöglich.
Sie haben 3 Punkte genannt. Ich will mal ganz kurz auf digital zurückgehen. Also wir haben da auch oft hier drüber gesprochen und viele unserer Gäste, mit denen wir über dieses Thema gesprochen haben, sehen das ähnlich wie Sie, dass digital eigentlich nicht der Feind der Reisebüros ist, sondern eigentlich der Freund der Reisebüros. Wie gehen Sie da denn jetzt konkret mit in die Zukunft? Also es ist ja, bleibt ja eine Herausforderung in den nächsten Monaten. Auch dieses Jahr, das wird ein schweres Jahr werden für die Touristik. Aber darüber hinaus, wie verkauft man das an die Reisebüros, die ja wirklich auch in Sachen TUI wirklich eine ganz enge Bindung an Sie haben?
Es ist jetzt wichtig, quasi den eigenen Standpunkt zu formulieren. Das versuche ich persönlich immer mal wieder dann, wenn wir mit Franchise-Partnern sprechen, weil da steht mir in Anführungszeichen kleineres Gremium, aber auch eher emotional noch gebundenes Gremium und das eher in der Lage ist, zuzuhören. Auch dort sind Emotionalitäten definitiv da. Trotzdem gelingt es mir dort und auch meinen Kollegen, glaube ich, eher, ich sag mal, die notwendige Aufmerksamkeit zu erzielen, um die Argumente hervorbringen zu können. Das ist im Übrigen Agenturreisevertrieb schwieriger, gelingt uns auch immer mal wieder, aber es ist trotzdem schwieriger. Also es ist wichtig, erstmal die Argumente hervorbringen zu können. Und ich glaube, es ist sehr schwer zu bestreiten, dass die Reiseveranstalter, wie sie heute in Deutschland funktionieren, auch für die nächsten 20 Jahre weiterhin Tiefschlaf verfallen, was das Thema Online angeht. Die haben schon die letzten 20 Jahre verschlafen. Ich habe bei der TUI im Jahr 2000 angefangen und ich kann mich damals erinnern, dass das Thema Online auf der Agenda stand, als ich ein kleiner Referent war im Strategiebereich. Und da stand Online ganz kurz drauf und es wurde nichts draus. Und in 20 Jahren, können Sie sich vorstellen, dass in 20 Jahren Großteil der Kunden, der heute noch im Reisebüro kauft, tatsächlich die Standardpakete, 10 Tage Mallorca, 8 Tage Antalya, 6 Tage Fuerteventura, dass das tatsächlich diese Standardpakete immer noch im Reisebüro verkauft werden? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und das muss man verstehen. Wenn wir uns da nicht dem Online-Kanal widmen, dem Kunden den Wunsch nicht erfüllen, werden wir alle kollabieren. Und dann kann nicht das der Reisebüro Interesse haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich verstehe die Emotionalität darum, wie man vermarktet, welche Preisaktionen man definiert, wie man incentiviert die Wohnung. Alles das verstehe ich. Den grundsätzlichen Gedanken, dass wir Richtung Online marschieren, die TUI marschiert dort seit Jahren. Wir haben quasi, seitdem ich hier da bin in Hannover, bis 2019 unseren Online-Umsatz mehr als verdoppelt. Da bin ich sehr stolz drauf. Und auch aktuell verkaufen wir knapp an die 30% über unsere Website. Und das ist richtig und gut. Und das hilft unseren Reisebüros, dass wir damit stärker werden.
Sie haben es angesprochen, die Digitalisierung, wie wichtig ist es? Und wir hatten das auch in vorherigen Folgen definitiv immer wieder gesagt. Und eigentlich sind wir uns da auch relativ einig. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es in 20 Jahren so ist. Sie haben auch mal gesagt, Sie streiten ja gerne. Es gab ja nicht nur Kritik von Seiten des Vertriebs aufgrund der Digitalisierung, das ist eine Sache, aber auch beim Krisenmanagement in den letzten Monaten. Wie wollen Sie das Vertrauen zu den Reisebüros wiederherstellen? Oder wie holen Sie alle wieder mit ins Boot? Was unternehmen Sie da?
Es ist, glaube ich, möchte ich nochmal sozusagen die Gedanken rund um das Digitalisierung gleich abschließen, weil sie auch ganz schön übergehen in die Frage, die Sie jetzt gerade formuliert haben. Und zwar, die Digitalisierung ist nicht nur der Arm, in dem wir über die Websites verkaufen, sondern der zweite Arm, in dem wir quasi über Omnichannel unseren Traffic, unsere Funktionalitäten, die wir auf der Website haben, auch nach und nach eine Reisebüro zur Verfügung stellen. Dafür entwickeln wir die Technologie, dafür entwickeln wir die Prozesse. Zum Teil leben wir sie schon in unseren eigenen Filialen, versuchen mit Franchise-Partnern hier vorwärts zu laufen, um dann auch mit dem gesamten Agenturvertrieb nach und nach auch hier enger zusammenzuarbeiten. Und das ist eins der Themen, das natürlich auch Vertrauen verlangt, aber auch auf der anderen Seite, wenn es funktioniert, Vertrauen weckt. Das andere ist, wir müssen in dieser Branche nicht jede Veränderung, die platziert wird, immer von Anfang an nur noch sozusagen kaputt kritisieren. Das geht nicht. Und die Entscheidung, warum wir die Telefone, und ich glaube, das sprechen Sie an, warum wir die Telefone der Reisebüros nicht direkt als Telefon abnehmen, die Entscheidung ist sehr einfach. Stellen Sie sich folgende Situation. Die Krise bricht aus, Sie treffen sich in dem Management-Team und diejenigen, die für das Support-Center verantwortlich sind, für die Abnahme der Telefone, sagen wir mal zu, Marek, aktuell müssen wir die Telefone abstellen, weil wir per schriftlichen Verkehr deutlich effizienter arbeiten. Weil wir deutlich schneller die Nachfrage bearbeiten können, wenn sie schriftlich reinkommt. Dann sage ich, okay, gemacht, mach das bitte, sofort. Dann stellen die das um, arbeiten anderthalb bis zwei Monate so, sind effizienter, sind schneller und sagen dann, okay, Marek, jetzt möchten wir wieder umstellen auf telefonische Bearbeitung, weil sich die Reisebüros das wünschen. Dann frage ich aber, Moment, seid ihr immer noch effizienter in der schriftlichen Bearbeitung? Habt ihr, oder habt ihr jetzt nicht ja ineffizient hereingeschlichen und, oder habt ihr neue Wege für die telefonische Bearbeitung entwickelt, die jetzt das effizienter geschafft? Nein. Das ist immer noch ineffizienter, aber es wird gewünscht. Das kann doch nicht im Interesse der Reisebüros sein, sondern in unserem eigenen. Ich kann nicht ineffizienter arbeiten und eine ineffiziente Verarbeitung der Reisebüros zur Verfügung stellen, weil es den Wünschen entspricht. Ich muss die Wünsche auch über den Konflikt hinaus sozusagen bedienen. Das heißt, ich muss daran arbeiten, dass ich möglichst den besten Service liefere und nicht nur den gewünschtesten. Und daher haben wir jetzt auch da weiter optimiert. Wir haben Chat-Funktionen eingeschaltet, wir haben Rückruf-Funktionen eingeschaltet. Und nach, wenn Sie heute fragen in den Reisebüros, wie gut ist die Bearbeitungsqualität und Geschwindigkeit bei der TUI? Es ist oft so, dass sich die Ersten, die melden, kritisch sein werden. Und die sich weniger melden, werden Ihnen sagen, hey, das funktioniert. Und daher, natürlich ist es immer schwierig, wenn man der Erste ist, der im Markt etwas etabliert, was neu ist. das sind die bei der TUI gewohnt, dass diese Branche alles andere als sehr innovativ ist. Und wenn Innovationen kommen, kommen sie eher von uns. Und dafür werden wir kritisiert. Am Ende des Tages kommen die Innovationen aber quasi, wenn unsere dann sozusagen kopiert, etabliert. Und ich muss das Unternehmen so managen, damit das sozusagen erfolgreich ist. Und es wird erfolgreich mit dem Reisebüro-Vertrieb. Das ist unbestritten. Allerdings mit einer gewissen Kritikhaltung habe ich gelernt, in den letzten 4 Jahren zu leben. Und die halte ich aus. Solange, wie wir erfolgreich arbeiten, momentan ist die Bearbeitungsgeschwindigkeit und Bearbeitungsqualität besser als vor Corona. Insofern bin ich zufrieden.
Das ist sehr interessant, was Sie sagen. Das ist dieses Rezensionssymptom. Ne? Die Leute, die Kritiken abgeben, sind nicht immer zwingend repräsentativ oder sie sind die Ersten, die halt auch auf die Aktionen eines First Movers halt entsprechend reagieren. Wir sind keine investigativen Journalisten. Wir haben auch kein Interesse daran, Ihnen ein Bein zu stellen, vor allem nicht mit den Fragen, die vielleicht auch den ganzen TUI-Konzern über Deutschland hinaus betreffen, über die TUI Deutschland GmbH hinaus. Es gab aber schon Kritik daran, dass die großen Reiseveranstalter viel Geld in Anführungsstrichen von der Bundesregierung bekamen, während die Kleinen in Anführungsstrichen viel mehr für viel weniger hatten kämpfen müssen. Was vielleicht in der Debatte übersehen wird, ist aber wahrscheinlich, dass Unternehmen wie TUI oder auch die Lufthansa wirklich wichtig für Deutschland sind, vom Renommee und der Strahlungskraft mal abgesehen, aber natürlich auch wirtschaftlich in Form von Arbeitsplätzen. Die Frage, die sich hier stellt, wie geht man als Leader mit einer Verantwortung für zigtausend Menschen und Arbeitnehmer in einer so noch nie dagewesenen Situation um? Das war ja wirklich also für einen Zwei-Mann-Betrieb genauso Neuland wie für den größten Touristikkonzern Deutschlands. Wie sind Sie damit umgegangen, mit dieser Verantwortung?
Das Erste, was wichtig ist, ist, natürlich verstehe ich diejenigen, die sagen, hey, die TUI hat so und so viele Milliarden bekommen. Und das sind ja inzwischen über 4. Das sind unvorstellbar große Mengen an Geld für jeden von uns als einzelne Person, als einzelner Mensch. Trotzdem muss man verstehen, dass das allermeiste davon jenseits der Kapitalbeteiligung Kredite sind. Das heißt, das ist nichts anderes als geliehenes Geld, was auch vernünftig verzinst zurückgezahlt werden muss. Und daher sind es keine Hilfen, sondern es sind Krediten. Außer der letzten Kapitalbeteiligung, da ist tatsächlich eine direkte Spritze in das Unternehmen, die uns hilft, wieder die nächsten Monate durchzustehen. Und wir alle als Mitarbeiter der TUI, ich bin auch ein Mitarbeiter des TUI-Konzerns, freuen uns darüber, dass wir die Möglichkeit haben, das Unternehmen weiter, dem Unternehmen weiter zu arbeiten und unsere Kunden weiterhin zu bedienen, weil diese Kredite, diese Hilfen uns dabei über die Zeit helfen, zu überbrücken, die aktuell extrem schwierig ist. Wir als Mannschaft und ich als Person, natürlich wissen wir einerseits, dass hinter uns in Gesamtdeutschland, in allen Gesellschaften knapp 10.000 Menschen stehen und wir uns um diese Schicksale als Mannschaft kümmern müssen. Und natürlich auf der einen Seite senken wir Kosten, reduzieren die Flotte, versuchen das also so einvernehmlich wie möglich zu tun und das ist an vielen Stellen uns auch sehr gut gelungen. Bei der Airline noch nicht, aber auch da bin ich zuversichtlich, am Ende des Tages die Vernunft siegen wird. Und auf der anderen Seite, was ich manchmal den Mitarbeitern sage, ist, ich kämpfe weniger für heute, sondern eher für übermorgen. Mir ist es wichtig, dass die TUI in 3, in 5 und in 7 Jahren weiterhin stark am Markt steht. Und dafür muss ich heute einige Dinge tun und einiges an Prozessen verändern, was auch durchaus auf Arbeitsplätze Rückwirkung hat. Auf der anderen Seite dafür sorgen, dass wir die Fähigkeit haben, Dinge zu verändern. Daher sind diese Kredite auch so wichtig, damit wir auch überleben, aber auf der anderen Seite auch weiterarbeiten können an Dingen, die wir zu tun haben. Insofern, ja, ich schlafe gut weiterhin, aber sicherlich ist es so, dass man irgendwo, wenn man so ein bisschen ruhige Minute hat, darüber nachdenkt, okay, das sind schon ganz schön viele Menschen, für die man mitverantwortlich ist. Auf der anderen Seite Augen auf Berufswahl. Insofern, ich weiß, was ich tue, glaube ich zumindest, und ich weiß, wofür ich mich entschieden habe. Und daher, ja, kann ich es jetzt gut sagen.
Sie haben gesagt, Sie denken an morgen, und ich finde, das ist die Aufgabe eines CSO, also nicht im Jetzt zu denken, sondern was passiert mit meinem Unternehmen, was passiert mit meinen Mitarbeitern in 5 oder in 10 Jahren. Und dazu die nächste Frage, wahrscheinlich gehen wir wieder ein bisschen zurück in die Digitalisierung. Klar, die Krise hat die Digitalisierung in Deutschland gefördert. Auch wir waren der Meinung, dass der Tourismus da noch viel Nachholbedarf hatte und dass es jetzt so ein bisschen als die Krise als Katalysator wirkt. Wie denken Sie, wird das in 5 bis 10 Jahren sein? Also haben Sie Angst vor so Big Playern wie Google oder Amazon, dass die plötzlich in den Tourismusmarkt reinkommen? Und wie steht die TUI denen gegenüber? Und wie ist es aufgestellt?
Ich glaube, das Entscheidende, ob diese großen Player, die Sie erwähnt haben, und auch andere, ob die wirklich sehr stark das Veranstaltergeschäft endgültig, sag ich mal, gefährden, das wird sehr stark davon abhängig sein, ob sich gesetzlich nochmal einiges ändert. Denn heute, wir haben die Insolvenzschutz, wir haben die Anzahlung, wir haben quasi gewisse Pflichten, Rückholpflichten und Veränderungspflichten und so weiter und so fort. Alles das macht das Veranstaltergeschäft doch recht komplex. Und einerseits kann man durch ein paar gesetzliche Veränderungen das Veranstaltergeschäft durchaus an den Rand des Existenzfähigkeit bringen, wenn man die Insolvenzabsicherungshöhen zu sehr nach oben schraubt, wenn man die Anzahlungszeitpunkte weiter Richtung Abreise verschiebt und die Anzahlungsmengen reduziert. Das kann man gesetzlich vieles, sag mal, noch schwieriger machen. Auf der anderen Seite, unsere Pflichten als Veranstalter schützen uns ein bisschen dagegen, dass die Jungs und Mädels aus den USA, die eher sehr einfache Prozesse bevorzugen, sich hier breit machen in diesem Markt. Insofern mal schauen, ob es da zu Veränderungen kommen wird. Ich glaube sehr stark daran, dass die TUI-Marke, und nicht nur glaube, sondern das kommt auch aus sehr vielen Untersuchungen, die wir fahren, die TUI-Marke heute die einzige Marke im Travel-Sektor ist, vielleicht noch ein bisschen Expedia, die tatsächlich von A bis Z eine Kompetenz hat. Von A bis Z, das meine ich mal hier, nur Flug, nur Hotel, Paket, Auto, auch Reiseversicherung und so weiter und so fort. In allen diesen Feldern hat TUI eine Kompetenz. Das haben nicht viele, also kaum eine andere Travel-Marke in Deutschland, muss man auch dazu sagen. TUI steht da schon ganz besonders da. Und darauf wollen wir auch bauen. Und daher habe ich vor der Zukunft der nächsten 5 bis 7 bis 10 Jahre nicht die Riesenangst, wenn wir die Digitalisierungskurve kriegen. Denn wir können auch auf der anderen Seite es nicht ignorieren, dass immer mehr Menschen von zu Hause aus, vom Handy oder vom Laptop quasi ihre Reise buchen möchten und sich auch informieren möchten. Das dürfen wir nicht ignorieren. Insofern, wie gesagt, wenig Angst vor den großen Playern, aber definitiv einige von Hausaufgaben immer noch nachzuholen.
Sie haben die TUI vielleicht schon zweimal erwähnt. Die TUI war, was Umweltmanagement angeht, Pionier. Schon vor vielen Jahren hat 1990 als erster Reiseveranstalter ein Umweltmanagement eingeführt. Wir haben letzte Woche mit der Sprecherin der Fridays for Future Bewegung gesprochen. Sie hat erneut auch auf den Wahlkampf hin abzielend, wo die Bewegung natürlich auch versuchen wird, Einfluss zu nehmen, erneut eine Kerosinsteuer gefordert. Wie balancieren Sie die Umweltverantwortung, die die TUI Deutschland sich auf die Fahnen schreibt, mit unternehmerischen Gesichtspunkten? Also immerhin ist die TUI Fly ja eine 100-prozentige Tochter des Unternehmens, welches Sie leiten.
Wir versuchen zwei Dinge, die wir tatsächlich in unserer eigenen Hand haben. Das erste ist, die Flotte möglichst neu zu gestalten. Unsere Flotte wäre auch heute schon deutlich neuer, wenn Boeing die Flugzeuge hätte quasi ausliefern können, wie sie hätten ausliefern sollen. Aber das werden wir auch in der kürzesten Zeit jetzt nachholen. Und quasi
darf man kurz nachfragen, wann erwarten Sie die neuen Flugzeuge?
Also das Erste, was damals an dem Tag hätte ausgeliefert werden sollen, als der Stopp kam, das Erste erwarte ich in wenigen Wochen in Deutschland. Aber danach folgen die nächsten, die dann quasi schon bestellt waren, auch inzwischen fertig produziert sind und aber schön eingewickelt quasi auf dem Parkplatz stehen und warten, wieder befreit zu werden von den Wickeldingern. Auf jeden Fall, die Flugzeuge werden jetzt nach und nach zu uns kommen und nicht nur zu TUI Fly Deutschland, sondern auch nach Belgien, zu unserer Schwester auch Holland, nach Großbritannien und werden quasi dadurch sehr deutlich unsere durchschnittlichen Verbrauchswerte reduzieren und auch durchschnittliche Geräuschwerte auch reduzieren. Die Flugzeuge sind leiser, verbrennen weniger. Ich sage, das ist schon ganz, ganz wichtig für die Umwelt. Und das Zweite ist, was wir immer wieder vergessen bei den Reiseveranstaltern und den touristischen Verkehren. Wir befüllen unsere Flugzeuge immer noch deutlich besser als Linienfluggesellschaften und auch weitgehend als viele der Low-Cost Carrier. Und damit ist der Carbon Footprint pro wirklich beförderten Passagier immer noch mal günstiger als quasi das bei den vorher genannten Gesellschaften. Und wir fliegen längere Strecken. Wobei wir alle wissen, dass gerade beim Start enorm viel quasi verbrannt wird. Wenn wir aber durchschnittlich eher in 4 Stunden fliegen, dann ist natürlich der Startanteil auf 4 Stunden Flug deutlich geringer, als wenn wir zwischen Hannover und Innsbruck pendeln würden.
Was meinen Sie damit, Sie befüllen effizienter oder besser?
Das heißt, in unseren Flugzeugen sitzen durchschnittlich 92-93% aller Sitze sind verkauft und belegt. Während das in den Linienfluggesellschaften zwischen 70-80% liegt. Und bei Low-Cost-Carriern unterschiedlich, je nachdem welche Region, je nachdem welche Strecken. Aber so hoch wird er inzwischen auch annähernd erreicht werden, aber nicht durchgängig bei allen. Insofern, wenn Sie das quasi den Carbon-Abdruck pro tatsächlich beförderten Passagier und dann auch noch sozusagen angesichts der Strecken, sind wir wirklich gut unterwegs. Das, was wir in unserem Zugriff haben, dann managen wir quasi an der Grenze des Möglichen. Flotte ist an der Grenze des neuesten Möglichen. Die Befüllung der Flugzeuge mit den Passagieren, das heißt, der Ladefaktor ist an der Grenze des Möglichen. Und die Streckenlängen sind auch eher die, die man quasi mit den Maschinen noch erreichbar macht. Insofern, das ist in unserem Obhut und das tun wir, glaube ich, so verantwortlich wie möglich.
Lassen Sie uns an was, wir haben gerade über Fliegen gesprochen, lassen Sie uns versuchen, an was Schönes zu denken, und zwar an den Tag X, wenn Reisen wieder möglich sind und wir uns aussuchen können, wo wir hinreisen und Covid-19 überstanden ist. Wie denken Sie, wird sich das Reisen der Deutschen verändern? Wird es sich verändern? Und wie wird sich auch das Angebot der TUI, also richten Sie sich schon aus für nach der Zeit, weil Sie denken, das und das liegt jetzt im Trend und das müssen wir halt jetzt mehr anbieten und wir müssen ein bisschen die Prioritäten verschieben?
Aktuell noch nicht, denn ehrlicherweise durch die, sag ich mal, fehlende Nachfrage ist es schwer, Trends zu erkennen. Und wenn man die Kunden fragt, ne, diesen Ausspruch von Ford kennen sie ja, ne, dann würde man immer noch schnellere Pferde quasi züchten. Insofern, aktuell sehen wir nicht wirklich deutlich neue Trends, außer Dinge, die selbstverständlich sind. Eher kürzere Strecken, sprich Griechenland, Spanien, als längere Strecken, sprich Mexiko oder Thailand. Solche Dinge sind aber klar, die liegen aber auch an dem sozusagen Vertrauen, ich möchte schnell zurück können und ich vertraue eher der europäischen Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Die Dinge sind klar, darauf sind wir vorbereitet. Alles andere, das gegebenenfalls hinterher nochmal zur Veränderung kommt, werden wir dann spüren können, wenn größere Nachfragen kommen und wie sie analysieren können und auch stärker wieder in Kundenkontakt sind.
Wie schnell können Sie da reagieren? Also TUI ist ja ein großer Konzern. Oh mein Gott, da sind ein paar Prozesse, die man dann ändern muss, oder?
Einerseits ja, andererseits die Größe gibt auch viele Hebel und quasi viele Möglichkeiten, Kapazitäten recht einfach von A nach B zu schieben, gerade auf der Flugseite und auch durch die Mengen, die wir befördern, auch durchaus in den Hotels tatsächlich zusätzliche Kontingente zu bekommen. Insofern die Reaktionsgeschwindigkeit, und das haben wir in der Vergangenheit bei etlichen Krisen mehrfach bewiesen, und nicht nur bei Krisen im Sinne von Reduktion, sondern bei Krisen auch hier reduzieren und da wieder aufbauen, das konnten wir mehrfach beweisen und das sind wir wirklich, und ich würde jetzt das so beschreiben, innerhalb von 3 bis 4 Wochen tatsächlich in der Lage, Dinge sehr stark von links nach rechts zu schieben. Insofern, da mache ich mir keine Sorgen, dass der Trend uns quasi komplett an uns vorbeigeht und wir nicht agieren können.
Ich wollte ganz kurz nochmal, weil der Sven hat Sie da gerade so ein bisschen ganz schnell von alleine gelassen, nochmal kurz auf die Kerosinsteuer zurückkommen. Ich weiß, das ist gemein, aber wenn ich in Ihren Schuhen stecken würde, auch wenn Sie jetzt die Flotte der TUI Fly, wenn die halbiert wird, eine Kerosinsteuer fände ich als Chef von TUI Deutschland wahrscheinlich nicht super unter den gegebenen Voraussetzungen, dass das in diesem Jahr zum Wahlkampf ein Thema wäre. Was sagen Sie zu dieser Idee?
Jede Steuer, die den Endpreis, also sozusagen das Delta zwischen dem, was wir an Kosten haben und dem, was wir verkaufen, vermindert oder die Notwendigkeit erzeugt, quasi den Preis weiter zu erheben, ist eine Herausforderung. Das ist eine Kerosinsteuer genauso wie alle anderen Steuern, alle Gebühren. Insofern, es wird sicherlich eine Herausforderung sein. Und ich werde nicht der Erste sein, der sagt, tolle Idee und müssen wir tun. Sollte eine Kerosinsteuer kommen, wichtig ist, dass sie dann quasi auf alle Flüge innerhalb der Europäischen Union, idealerweise auf alle Flüge, die im europäischen Raum unterwegs sind, quasi erhoben wird und so weiter und so fort, damit da nicht zur Wettbewerbsverzerrung kommt. Und dann kann man wiederum damit leben. Schwierig wäre, wenn das nur auf Freizeitverkehr, nicht aber auf Berufsverkehr und so weiter und so fort.
Ja, gut. Dankeschön.
Sven, bist du zufrieden? Bist du zufrieden?
Ja, dankeschön.
Sie haben ja eine sehr interessante Karriere und eigentlich auch eine sehr außergewöhnliche Karriere hinter sich. Sie haben es gerade eben angedeutet. Sie haben im Jahr 2000 bei der TUI angefangen als, wie hatten Sie gesagt, nicht Volontär, sondern als kleiner Referent, Trainee. Ja, genau. Durchaus ja sehr ungewöhnlich in heutigen Zeiten, dass man in so jungen Jahren, 20 Jahre, einem Unternehmen treu bleibt und fürs arbeitet. Gut, sie hatten auch Karrierechancen und Aufstiegschancen, wie man jetzt sieht. Aber was bedeutet die TUI für Sie persönlich? Oder hat sich die Beziehung zu TUI in der Krise verändert? Also man merkt ja auch, wie Sie über die TUI reden, dass da ist schon Stolz mit dabei, sehr viel. Was ja gut ist, was super ist.
Also erstmal danke für die Frage. Und übrigens, die war nicht abgesprochen.
Also keine andere abgesprochen. Wir haben keine Frage von der Presseabteilung von Ihnen bekommen.
Ich weiß. Das ist auch gut so. Es ist tatsächlich ein durchaus interessanter Aspekt. Denn ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube daran, dass ich in vielen anderen Unternehmen nicht die Chance bekommen hätte, so viel Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Und dafür bin ich der TUI schon sehr dankbar. Denn als ich hier im Jahr 2000 anfing, war mein Akzent noch heftiger als heute und meine Anzahl der Fehler, die ausgesprochen waren, noch deutlich mehr als heute. Und meine interkulturelle Passung noch deutlich geringer als heute. Insofern, ich war schon schwer zu verdauendes Stück und für die Organisation. Und diesen Typen sozusagen zu vertrauen und nach immer mehr Verantwortung zu geben, das wäre, glaube ich, in vielen Organisationen nicht selbstverständlich. Insofern natürlich bin ich der TUI dankbar. Ich bin der Meinung, dass ich diese Chancen auch mehrfach sozusagen vergütet habe der TUI durch die Arbeit, die ich leiste und die Teams, die ich in der Lage bin, zusammenzustellen und gemeinsam Dinge zu erreichen. Aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass ich bei, in Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, bei der Deutschen Bank die gleiche Chancen bekommen hatte. Wahrscheinlich schwieriger. Das ist aber jetzt reine Annahme ohne Datenpunkt dazwischen. Insofern, so schaue ich das auch.
Leben Sie gerne in Hannover? Also ich meine, es gibt ja einige wirklich große Firmen, aber das ist natürlich Hannover, es ist nicht so glamourös, wie das Berlin oder Hamburg oder München wäre.
Ich bin aber auch nicht glamourös, von daher, ich passe kaum, aber tatsächlich,
ja?
Also ich habe sehr gerne in Warschau gelebt, muss ich sagen, das war neu für mich, ich kannte Warschau vorher nicht, bevor ich beruflich nicht nach Warschau gegangen bin. Ich habe aber auch extrem gerne in Baden-Baden gewohnt, nicht weil es glamouröser ist, nicht deswegen, sondern weil es einfach landschaftlich genial ist gelegen ist.
Ja.
Aber Hannover ist, ich sag mal, quadratisch praktisch gut. Ne?
Ja. Ich bin Hannoveraner, ich unterschreibe das. Und Hannover hat, finde ich, manchmal zu Unrecht so einen Ruf als durchschnittlich. Aber es ist eine Stadt mit einem unglaublich, es ist eine unglaublich grüne Stadt mit einem hohen Freizeitwert, gut angebunden und
aber ja. Trotzdem, sehr praktisch eben. So ist es so praktisch.
Also quadratisch die praktisch gut.
Ja,
gut.
Genau.
Aber es muss definitiv was an dem Ruf ändern, wenn es so toll ist, wie Sie beide sagen. Ich habe es bisher irgendwie noch nicht wirklich nach Hannover. Ich glaube, ich war zweimal, davon habe ich einmal die TUI besucht.
Aha.
Und einmal hatten wir da irgendwie eine Abendveranstaltung.
Ja, etwas mehr Ehrfurcht, Sven, vor der TUI. Also die TUI ist ja auch wirklich in Hannover. Also wenn ich überlege, als ich zur Schule gegangen bin und ich bin ja bei Hannover groß geworden, wie viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, wo die Eltern bei der TUI gearbeitet haben. Also die TUI hat einfach in Hannover so eine Strahlungskraft. Das ist so eine Institution, die ist, glaube ich, für Nicht-Hannoveraner schwer nachzuvollziehen, was die TUI sozusagen als Okay, ich schweife ab. Aber ich wollte die nächste Frage stellen. Sie waren vor einigen Wochen auf den Kanarischen Inseln, haben darüber auch auf Social Media berichtet. Mussten Sie denn während der Krise auch reisen oder hat sich hier Ihr beruflicher Alltag auch geändert? So ein TUI-CEO ist ja, wie wir sehen, auch punktuell im Homeoffice und geht da mit gutem Beispiel voran. Ne? Aber wie war das für Sie das letzte Jahr in Sachen Reisen, in Sachen Office-Arbeit? Ne?
Also berufliches Reisen, ich habe noch nie so eine lange Arbeitsperiode gehabt, ohne dass ich aus Hannover weg bin. Es ist ja wirklich seit Mitte März letzten Jahres bis jetzt bin ich beruflich nirgendwo gewesen.
Mhm. Okay.
Nicht mal in Hamburg. Also von daher, das ist schon erstaunlich. Und am Anfang der Krise habe ich eigentlich weitergehend aus dem Büro gearbeitet, weil natürlich die Anzahl der Entscheidungen gerade am Anfang enorm war und der Bedarf auch an ständiger Kommunikation enorm war. Das war alles neu für uns und die ganze Runterfahren und das ganze Rückzahlen und so weiter, das war wirklich sehr, sehr, sehr viel an Kommunikation notwendig, an Information, Weitergabe. Da habe ich eigentlich durchgehend aus dem Büro gearbeitet. Im Laufe des Hochsommers nach und nach immer stärker ins Homeoffice rübergegangen und jetzt seit Spätherbst eigentlich nahezu nur noch aus dem Homeoffice heraus und einmal die Woche ungefähr aus dem Büro, um ein paar Dinge zu unterschreiben, weil das in Deutschland immer noch nicht digital genug ist und man braucht immer noch wirklich einen Stift in der Hand, um ein paar Dinge wirklich mit der Hand zu schreiben.
Ja, es ist erstaunlich. Ich habe neulich mal mit jemandem aus China gesprochen. Da ging es um Kontoeröffnung. Die haben innerhalb von 2 Stunden haben die ein neues Konto, alles digital. Und ja, wir müssen da irgendwie Verträge ausfüllen, Schufa-Auskunft abgeben und so weiter und so fort. Wahnsinn. Und persönlich natürlich erscheinen mit Reisepass und sonst irgendwas. Also ist schon.
Ja, es gibt ja viele Beispiele, wo, also als ich nach Warschau gegangen bin im Jahr 2008, habe ich direkt bei der Bank die kontaktlose Karte bekommen, mit der man sofort kontaktlos zahlen konnte. Und da in Polen natürlich die Büroflächen kleiner, also die Firmen sind kleiner, insofern teilen sich ein Bürogebäude, jeden Stockwerk eine, kommt dann der Mann oder die Dame mit dem Brötchen am Vormittag und verkauft belegte Brötchen. Und diese Brötchen, die in Größenordnung vom Wert hier ungefähr 1 Euro kosten, die bezahlt man mit der Karte, kontaktlos, zack, 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 zack. Das kam in Deutschland doch gerade erst vor einem Jahr so richtig raus. Ne? Also 10, 20.
Wo denn?
Also nicht die Brötchen, sondern das kommt auch wieder bezahlen. Also danke. Es ist wirklich, es ist manchmal wirklich noch langer Weg zu gehen.
Ja, ich erinnere mich daran, als ich Geschäftsführer bei China Tours war, wir mussten jeden Monat die Gehaltsanweisung an die Bank. Der einzige Weg, die zur Bank zu bekommen, war nicht per E-Mail oder selbst vorbeibringen, wäre nicht gegangen. Wir mussten die an die Bank faxen. Das heißt, wir hatten ein Faxgerät, was wir einmal im Monat für eine DIN A4 Seite Fax benutzt haben, damit die Bank die Gehälter an die Mitarbeiter überweisen konnte. Das war wirklich erstaunlich. Ja. Und ich glaube, das hat sich nicht geändert.
Gab es nicht neulich die Schlagzeile, Herr Spahn ist stolz darauf, dass man jetzt nicht mehr dem Gesundheitsamt faxen muss, sondern dass es jetzt per E-Mail geht und da reporten kann.
Ja.
Willkommen in der Zukunft.
Na gut.
Wir merken, Sie sind ein absoluter Digitalisierungsfan. Und alles sollte im Netz stattfinden. So haben wir ein bisschen den Eindruck. Jetzt findet die ITB im Netz statt und zwar nur virtuell. Wie gehen Sie damit um? Trauern Sie dem Ganzen nicht auch ein bisschen hinterher? Ich weiß, die TUI war nie so stark engagiert in der ITB in den letzten Jahren. Aber wie gehen Sie damit um? Ist es nicht auch wichtig, sich mal persönlich wieder zu sehen, jetzt so nach einem Jahr? Also ich vermisse es gewaltig und ich würde mich so gerne auf die ITB freuen, wie sie früher stattgefunden hat.
Richtig, insofern, ich bin nicht dafür, dass alles im Netz stattfindet, denn die menschlichen Kontakten, die hätte ich schon gerne quasi in Realität. Und tatsächlich die Berlin ist auch schon passé, aber die ITB, ich hätte mich auch gefreut, wenn wir uns wieder in Berlin alle treffen könnten und miteinander sprechen könnten, auch wirklich fragen könnten, in, sag ich mal, ein bisschen intimeren Atmosphäre, wie geht's dir wirklich? Wie hast du es durchlebt und was hast du vor? Das wäre schon klasse gewesen. Leider geht's nicht. Und ich gebe es auch zu, auch auf die eine oder andere Abendveranstaltung habe ich mich auch gefreut. Ist alles nicht da. Gut, nächstes Jahr gibt es wieder eine ITB, gehe ich mal von aus. Und vielleicht auch tatsächlich physisch, aber vielleicht auch nicht mehr. Wir wissen nicht, worauf wir zukünftig auch nicht mehr verzichten werden. Ich glaube, Messegeschäft wird extrem schwierig sein, das wieder komplett zu beleben und auf die Beine zu stellen. Und mal schauen, ob wir als Reiseindustrie unsere eigene Messe wiederbeleben oder ob wir sagen, hey, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, weil tatsächlich, so wie wir jetzt alle zu dritt über das Bildschirm doch alles genauso geht. Mal schauen. Aber tatsächlich, ich gebe Ihnen recht, mir fehlt es auch so inzwischen, auch mal ein paar fremde Gesichter zu sehen und da ein paar Gespräche zu führen.
Ja. Sie haben es fast geschafft, aber bevor wir zur Schnellfragerunde kommen, wenn normales Reisen jetzt möglich wäre, wo würden Sie am liebsten hinreisen? Was wäre so das erste Ziel, welches Sie besuchen würden? Ne?
Ja, ich bin ja langweilig. Ne? Also ich würde quasi heute wieder, also bei dem Wetter vielleicht nicht, aber grundsätzlich wieder mein Auto nehmen, die Fahrt da hinten dran und irgendwo einfach wieder Fahrrad fahren. Das mache ich sehr gerne und insofern, ich muss nicht weit weg. Ich muss nur sozusagen weg von Menschen. Ich weiß, klingt jetzt übel, ist nicht so gemeint, sondern einfach, weil ich während ich arbeite, nur mit Menschen die ganze Zeit irgendwo bin. Ich habe nie sozusagen alleine meine Momente. So sehr suche ich die in meiner Freizeit.
Energietanken alleine.
Ja, gut. Nachvollziehbar.
Ja. In der Schnellfragerunde bekommen Sie 2 Optionen. Sie müssen sich eine aussuchen. Man kann nicht beide aussuchen. Man darf nicht Nein sagen. Man muss eine der beiden Optionen auswählen. Wir haben 10 Fragen für Sie. Sven, magst du beginnen?
Sehr gerne, kann ich gerne machen. Lütje-Lage oder Wodka?
Oh Gott, Lütje-Lage.
Ja?
Lütje-Lage.
Lütje-Lage. Also das muss ja eigentlich erklärt werden. Ne? Lütje-Lage ist was typisch Hannoveranisches. Das
noch
ist,
nie getrunken?
Doch.
Ich nicht.
Echt nicht?
Nein. Aber das andere auch nicht. Deswegen weiß ich, es ist ein Pest und Cola da. Insofern habe ich mich.
Wenn wir Lütje-Lager und Weißwein oder Rotwein gesagt hätten?
Dann wäre es einfach.
Okay. Lütje-Lager ist ein Bier mit einem Schnaps, aber die werden zusammen gleichzeitig in den Mund geschüttet. Das nennt man Lütje-Lager in Hannover. Sehr gut.
Ihr seid komisch da oben.
Wir sind komisch. Zweite Frage. Polnische Ostsee oder deutsche Nordsee?
Polnische Ostsee.
Ja.
Es ist die Strände, der weiße Sand und einfach das Meer, das da ist und nicht weg ist.
Ja.
Das ist immer noch schwierig für mich, ans Meer zu fahren und das Meer nicht anzusetzen. Irgendwie ist
es komisch. Es war vorhin noch da, jetzt ist es wieder weg.
Genau.
Das ist seltsam. Ja, das sagen viele Leute, die das zum ersten Mal sehen. Ne?
Da wird sie total. Aber ist auch noch so ein kleiner Geheimtipp, oder? Nicht viele Deutsche fahren, glaube ich, an die polnische Ostsee, oder?
Aber viele Polen. Von daher,
die
ja. ist voll.
Voll sind die Strände trotzdem.
Ja. Sehr gut. Pirogi oder Kallenberger Pfannenschlag? Kallenberger Pfannenschlag hatten wir schon mal in einer vorhergehenden Serie.
Pirogi.
Sie wissen, was Kallenberger Pfannenschlag ist?
Nein.
Fast 20 Jahre in Hannover und das kennt er nicht.
Also meiner Meinung nach haben Sie nichts verpasst, aber vielleicht ist Andi da wieder
anderer Meinung. Also diese Antwort müssen wir an den TUI-Kantinenchef mal schicken.
Aber Pirogi sind vielschichtiger, weil sie ganz unterschiedlich von Süßen mit Früchten bis ja. über herzhafte mit Kraut ja. bis über mit Fleisch, also alles möglich. Ja.
Also ich muss auch sagen, ich würde auch die Pirogis nehmen, aber Kallenberger Pfannschlag, das ist wie eine Art Grützwurst, eine Grützwurst, die sozusagen mit Kartoffeln serviert wird, was Klassisches aus dem Kallenberger Land südlich von Hannover. Ist eigentlich das in Anführungsstrichen Nationalgericht Hannovers, aber es hat irgendwie nicht mehr diese Schlagkraft, die es wahrscheinlich vor 100 Jahren hatte.
Cool.
Gut, die nächste Frage. Streiten oder versöhnen? Ich glaube, wir kennen die Antwort.
Streiten. Ja. Aber man muss nicht emotional sein. Streiten ja. kann man auch ruhig. Argumente austauschen. Das ist der Weg.
Sind Sie denn bei der TUI für eine Streitkultur bekannt, dass Sie das so ein bisschen pflegen? Oder ist das etwas, was es eigentlich immer bei der TUI auch gibt? Das ist ja ein großer Laden. Also
ja, ich glaube, man hat sich auf mich eingestellt. Ja. Im Sinne dessen, man weiß, dass der manchmal spinnt und Dinge behauptet, konfrontativ unterwegs ist oder das wissen inzwischen viele, glaube ich, und daher ist es nicht mehr verwunderlich und man begegnet diesem Verhalten mit mir sozusagen mehr Sanftheit.
Sehr gut.
Hat es Sie damals gewundert, dass Sie CEO geworden sind? Hört sich fast so ein bisschen an.
Aber alle hat's gewundert.
Ich bringe doch nur Ärger in den Laden, warum ich?
Aber es ist Ärger ist Bewegung, ne?
Streiten ja, genau.
ist
ja,
Bewegung.
Ja.
Ne?
Ja.
Also schwierig, Fortschritt ohne Reibung voranzubringen. Ne? Sven, die nächste Frage.
Asien oder Amerika?
Amerika.
Amerika.
Ja. Irgendwie, ich weiß gar nicht, es ist schwer zu beschreiben, aber ich war schon in Asien ein, zwei Mal und die Anzahl an Menschen erschreckt mich immer mal wieder. In den USA natürlich kann man in Asien auch selbstverständlich Landstriche finden, die leer sind, aber das ist in den USA mir zufälligerweise eher deutlich einfacher gelungen und so natürlicher gelungen. Ich habe es nicht gesucht, es war da und das hat mir gefallen.
Man kann ganz toll Fahrradreisen in Asien machen, ne?
Okay.
Doch, gibt's ganz tolle, gibt's sogar einen in Berlin, China by Bike. Wir haben das mit China-Tours früher auch gemacht. Also Radfahren kann man wirklich ganz toll, nicht nur in China, eigentlich in ganz Asien. Aber die nächste Frage ist ein bisschen Fangfrage. Robinson Club oder mit dem Bulli durch Europa?
Mit dem Bulli durch Europa.
Ja?
Ich darf das eigentlich gar nicht sagen, aber ich war noch nie im Robinson Urlaub. Es ist einfach nicht meins. Ich bin kein Cluburlauber. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, dass ich als TUI-Mitarbeiter kein Cluburlauber bin. Aber was ich Ihnen vorher sagte, ich suche in meiner Freizeit nach wenig Mensch und nicht nach vielen Menschen und schon gar nicht nach Fremdmenschen, der mit mir sprechen möchte. Sondern wenn, dann möchte ich mit jemandem sprechen, aber nicht jemand, der mit mir sprechen möchte. Insofern, das ist vielleicht so ein bisschen die Erklärung.
Ja,
sehr gut. Leben ohne Smartphone oder ohne Pandemie?
Okay, also ich glaube vermeintlich einfach, vielleicht eine Fangfrage, aber ohne Pandemie wäre es mir lieber.
Ja, okay. Wir hatten bei der Vorrecherche haben wir halt gefunden, dass sie ja, alles auf dem Smartphone machen, dass sie eigentlich gar kein Büro brauchen, weil alles über ihr Smartphone geht.
Das stimmt, das stimmt. Ich arbeite zwar auch immer mal wieder gerne am Laptop, aber sehr viel am Smartphone. Ja.
Frühaufsteher oder bis nachts arbeiten? Ne?
Frühaufsteher. Ja. Das war schon immer so. Ich habe auch irgendwie, ich war nie derjenige, auch wenn der Uni-Zeit der abends lernen konnte. Ich konnte grundsätzlich schlecht lernen, aber abends schon gar nicht. Insofern, nee, ich tendiere eher zum frühen Aufstehen.
Kenne ich auch. Sven kennt das auch, wenn ich ihn morgens um 6 anrufe.
Ich drehe mich halt um und schlafe weiter.
Sehr gut.
Ja, kein Problem. Ja, eine Frage, die wir eigentlich schon so ein bisschen beantwortet haben. Baden-Baden oder Hannover?
Also, ich fand Baden-Baden schon super, muss ich schon sagen. Also Hannover ist wieder praktisch, aber Baden-Baden war schon, also diese Lebensart dort. Ich glaube, es gibt so ein Sprichwort, ich kann es nicht komplett nachsagen, aber wo der Wein ist, ist das Leben schöner, irgend sowas. Und damit ist nicht der Wein in der Flasche gemeint, sondern der Wein, der wächst. Und das kann man schon irgendwo so sagen. Das ist meine Kollegen und Bekannten da in Baden-Baden, die leben so ein bisschen mehr laissez-faire. Das gefällt mir.
Okay. Ja, soweit ich weiß, in Hannover wird noch kein Wein angebaut, aber.
Noch nicht, aber es kann noch kommen. Noch ein bisschen Klimawandel und wir haben es.
Ja. Vielleicht auf dem Gelände der TUI. Das ist ja nicht klein. Gut. Die letzte Frage haben Sie eigentlich schon beantwortet. Aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Wir kennen, glaube ich, die Antwort bei Ihnen. Das ist die Frage hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise.
Ja, also wir haben ein bisschen gesagt, also ich muss nicht weit weg. Ich kann auch in der Nähe bleiben, aber fahre gerne weit weg, aber eher, weil es schneller geht. Weil ich mehr von der Zeit habe. Ich muss nicht mehr dahin kommen. Insofern näher ist näher dran.
Darf man fragen, wohin Ihre letzte Fernreise ging?
Oh je. Mauritius war es.
Okay.
Ja. War schön.
Kann man da auch Radfahren?
durchaus. Ja? Da gibt es erstaunlich viele Rennradfahrer auf Mauritius.
Okay. Ja. Interessant. Sehr gut. Ja, wir bedanken uns recht herzlich für das Gespräch. Danke, dass Sie mitgemacht haben. Das war sehr interessant, sehr heiter. Und wir wünschen Ihnen und der TUI Deutschland und eigentlich dem ganzen TUI-Konzern, der weltweit auch wirklich so aktiv ist und so viele Menschen nicht nur mit Reisen versorgt, sondern auch mit Arbeitsplätzen. Wir wünschen Ihnen alles Gute, wünschen auch, dass Sie gut durch den Wandel kommen und auch den Wandel weiterhin mit streitbaren Ideen so gut voranbringen. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben, Herr Marek Andrischak.
Vielen Dank von meiner Seite.
Dankeschön. Vielen lieben Dank. Danke.
Und liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt zu der heutigen Folge, könnt ihr uns wie immer gerne auf Instagram unter Hin und Weg Podcast oder auch auf Facebook unter Hin und Weg Podcast kontaktieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
Andi Jans.
Ja, und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und alles Gute. Tschüss.